Yeah, well, we're in negotiations, as it turned out. And now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone. Their Air Force is gone. Their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves.
Martin, was hören wir da?
Christoph, wir hören hier Donald Trump bei einer Medienkonferenz im Weißen Haus am Dienstag und er sagt, dass also Verhandlungen mit dem Iran tatsächlich stattfinden, dass J.D. Vance und Marco Rubio mit dabei seien und er betont, dass das amerikanische Militär die totale Überlegenheit hätte, den Luftraum beherrschte auch über Teheran und dass die Iraner nicht mehr viel zu bieten hätten, dass sie geschlagen seien und dass er, Trump, das größte Kraftwerk der Welt lahmlegen könnte im Iran, wenn er das wollte, aber das tut er nicht, weil im Moment eben verhandelt wird.
And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off based on the fact that we're negotiating.
Es ist Mittwoch, der 25. März 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, wir haben es gehört, Donald Trump sagt, dass seine Leute mit dem Iran verhandeln und dass der Iran komplett am Boden sei. Wie beurteilst du die Ausführungen vom amerikanischen Präsidenten?
Ja, Christoph, mit einigem Abstand. Ich muss dazu sagen, dass wir eben nicht genau wissen, was im Moment läuft. Jedenfalls sind wir am 26. Tag des Krieges. Genauso im Unklaren wie am Anfang, am Ende des Krieges, scheint immer noch so schleierhaft, wie der Beginn es war. Und natürlich sagt Trump, dass das US-Militär total überlegen sei, die Lufthoheit habe und so weiter und so fort. Das stimmt auch. Aber er sagt nun eben auch, dass verhandelt werde. Und das ist immer noch ganz nicht im Klaren, was da läuft. Klar ist nur, dass Donald Trump irgendeinen Ausgang für seinen Krieg sucht. Der Iran allerdings dementiert, dass es Verhandlungen gibt. Auch das muss nicht viel bedeuten. Irgendwas läuft, das ist voll klar. Nur, es ist natürlich nicht klar, inwieweit Donald Trump wirklich weiß, was da abläuft. Man muss sich vorstellen, Christoph, die Hauptinformation bezieht der Präsident jeden Tag aus einem 2-minütigen Video, das präpariert wird vom Pentagon und den Nachrichtendiensten. Und laut Augenzeugen wird in diesem Video vor allen Dingen gezeigt, wie Zeug in die Luft gesprengt wird, also amerikanische Bomben fallen irgendwo hin, es gibt Explosionen. Und das, so behauptet man, ist also eine der Hauptinformationsquellen von Donald Trump, was den Krieg angeht. Und das ist nicht sehr vertrauenseinflößend.
Unklar ist ja immer noch, welches Kriegsziel denn überhaupt erreicht werden soll.
Das ist richtig. Wir haben ja alles gehabt. Also wir haben Regime-Change gehabt. Wir haben auch gehabt, dass man nur das Atomprogramm und das Raketenprogramm des Iran zurückrollen wolle. Und nun wird auch gesagt, dass Washington also mit anderen Leuten in Teheran rede als noch vor dem Krieg. Das wäre eine Analogsituation zu Venezuela, aber natürlich kein Regime-Change. Also für die Demonstranten im Iran wäre es weiterhin sehr gefährlich, auf die Straße zu gehen und dieses Regime anzufechten. Außerdem hat Trump natürlich in seiner Medienkonferenz betont, dass der Iran keine Atomwaffen haben werde. Das stehe bereits fest und hätten ihm die Iraner zugesichert. Auch da würde ich mal zunächst Zweifel anmelden, aber ich lasse mich auch da gern überraschen.
Lassen wir nochmal rein in die Medienkonferenz vom Dienstag.
Remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, you know, I said yesterday, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that.
Also, wir hören hier Donald Trump, der klar und deutlich sagt, die Iraner hätten zugestimmt, dass sie auf eine iranische Atomwaffe verzichten. Martin, du hast bereits Zweifel geäussert. Was haltest du von dem Statement?
Ja, es wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Niemand möchte, dass dieses Regime in Teheran Zugriff auf atomare Waffen hat. Aber wir wissen es einfach nicht, Christoph. Wir wissen nicht, ob die Iraner diesen 15-Punkte-Plan, der anscheinend durch Pakistan nun vermittelt wurde und der von den Amerikanern ausging, der von Trump ausging, ob die Iraner dem zugestimmt haben. Und man muss sich auch mal vergewärtigen, dass Donald Trump sagt, Kriegsziel Nummer 1, 2 und 3 sei die Verhinderung von Atomwaffen in den Händen des Regimes in Teheran. Das ist natürlich nicht ganz so, ja. Ziel Nummer 1 war Regime-Change und ich darf dich daran erinnern, Christoph, dass Donald Trump mehrmals unconditional surrender verlangt hat, also eine bedingungslose Kapitulation des Regimes in Teheran. Davon ist keine Rede mehr. Wir wissen einfach nicht, was der Iran bei diesen nun anlaufenden Verhandlungen, wenn es sie denn wirklich gibt, zu opfern bereit ist, um diesen Krieg zu beenden.
Ziemlich mysteriös hat auch Donald Trump davon geredet, dass der Iran ihm ein grosses Geschenk gemacht hätte.
Well, they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And they said they were going to give it, so that meant one thing to me, we're dealing with the right people.
Ja, Trump spricht also hier von einer Geste des guten Willens. Das ist sehr mysteriös von Seiten Teherans. Und diese Geste habe ihm gezeigt, dass er mit den richtigen Leuten spreche und dass es um sehr viel Geld gehe. Und man vermutet, dass es irgendwas mit der Straße von Hormuz zu tun hat, also ein Geschenk. Aber vielleicht waren ja auch mal wieder Schweizer Geschäftsleute im Oval Office und haben ihm eine Rolex-Uhr gegeben. Kann ja auch sein. Wir wissen es nicht.
Aber was könnte dahinter stecken?
Es gibt eine Vermutung, Christoph, dass es sich um einen irakischen, vollbeladenen Öltanker handeln könnte, den die Iraner haben passieren lassen, der also nun aus der Straße von Hormuz draußen ist und dass das als eine Geste des guten Willens gewertet wurde. Aber das ist lediglich eine Vermutung, eben auch wie die Vermutung, dass es sich um eine Rolex-Tischuhr hätte handeln können, die diesmal vom Iran gekommen wäre.
Ja, hätte das Game für mich kaufen. Wie auch immer, ist es kaum. Der James Mattis, wir erinnern uns, das ist ein hochdekorierter General vom Marine Corps, fragt sich auch immer noch, was eigentlich das Kriegsziel sei. Der James Mattis war im Krieg, er kennt den Krieg, er war im Irak, in Afghanistan und auch sonst an vielen anderen Orten. Und er war von 2017 bis 2019 Verteidigungsminister in der ersten Regierung Trump.
It is murky right now to understand what we in the military call the commander's intent. And we've heard things like unconditional surrender, we will select the next leader. We've heard all sorts of things, frankly, and it's been murky, and it's hard to articulate an end state that's achievable.
For example, der alte General beklagt hier, dass die Kriegsziele völlig nebulös seien. Er sagt, mal wird bedingungslose Kapitulation gefordert, mal geht's nur darum, dass die Straße von Hormuz freigemacht wird. Er beklagt, dass also wirklich überhaupt nicht ersichtlich sei, was Donald Trump wirklich will in diesem Krieg. Und das ist natürlich auch gefährlich für die Kommandeure der Truppen, die nun diesen Krieg ausfechten müssen. Und außerdem sagt Mattis zu Recht, dass Trumps Statement, die Kapitäne der Öltanker sollten doch einfach mal losfahren und mal wirklich nach Bauchgefühl mal Mut zeigen in der Straße von Hormuz, dass es völliger Unsinn ist. Er sagt, du möchtest nicht Schiffe als Minenleger verwenden. Also jeder Tanker ist dann ein Minenräumboot und jeder Tanker geht kaputt, nachdem er auf eine Mine drauf fährt.
Let me tell you, I've been in minefields and I hate them. And every ship can be a minesweeper once. But that's not the way you want to find the mines, I guarantee you. So right now, yeah, it's pretty confused.
Mattis macht klar, dass so vieles in diesem Krieg so unsinnig ist. Und es ist sehr interessant, dies zu hören von jemandem, der wirklich Erfahrungen kriegen hat, der wirklich als Kommandeur ganz vorne war. Und es ist wirklich enorm, in welchem Umfang er hier den Mangel an Kriegszielen beklagt.
Der Krieg hat auch Turbulenzen ausgelöst in der Weltwirtschaft. Turbulenzen, die Donald Trump offenbar nicht erwartet hat.
Das ist richtig, ja. Es gibt also ein Hin und Her. Trumps Ultimatum am vergangenen Freitag nach Börsenschluss hat er den Iranern 48 Stunden gegeben, um die Straße von Hormuz freizumachen. Ansonsten würde es zu einem Kraftwerkbombardement kommen. Das ist ein Kriegsverbrechen übrigens, wie auch der Beschuss von zivilen Schiffen in der Straße von Hormuz. Am Wochenende hatte Trump dann Bedenken, nachdem also der Ölpreis in die Höhe gesaust ist, die Aktien sind runtergegangen und am Montagmorgen hat er dieses Ultimatum vom Freitag plötzlich vom Tisch genommen und gesagt, na, also wir geben den Iranern jetzt nochmal 5 Tage bis zum kommenden Freitag. Und das ist also wirklich ein riesiges Hin und Her und zeigt uns vor allem, wie sehr diese Präsidentschaft von den Börsen und von der Wirtschaft bestimmt wird, gerade von den Börsen. Ich glaube, dass nichts für Donald Trump ein größerer und besserer politischer Gradmesser ist als die Lage an den amerikanischen Börsen und Terminmärkten.
Ja, und Börse hat, wie du gesagt hast, nach Verlängerung von dem Ultimatum auf kommenden Freitag umgehend reagiert und ist markant aufgegangen. Gleichzeitig ist der Ölpreis oben runtergekommen. Die Rede ist darum jetzt auch von Insidergeschäft. Insidergeschäft, wo die nationale Sicherheit der USA bedroht, wie amerikanische Medien berichten.
We turn now to a mystery in the oil markets and the suspicion that some people are getting very rich by trading on inside information. In the minutes before President Trump's announcement Monday that the US would postpone strikes against Iranian energy targets, traders suddenly bet hundreds of millions of dollars on oil prices falling, which is exactly what they did. To help us understand,
Martin, so geehrte Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman hat geschrieben in seinem Newsletter, dass es sich da Zitat, Verrat handle. Was hat es auf sich mit diesen mutmaßlichen Insider-Geschäften? Kannst du uns das kurz erklären?
Ja, Christoph, also das war schon sehr, sehr, sehr merkwürdig. 15 Minuten am Montag, bevor Donald Trump also erklärt hat, dass das Ultimatum mit dem Iran, wonach er also die Kraftwerke bombardieren werde, ausgesetzt worden sein. 15 Minuten zuvor haben Unbekannte 580 Millionen Dollar auf einen sinkenden Ölpreis gewettet. Und das heißt, man hatte das also nur tun können, wenn man einigermaßen wahrscheinlich Insiderwissen gehabt habe. Und leider ist das kein Einzelfall. Wir haben in den Polymarkets, den sogenannten Betting Markets, haben wir Leute gehabt, die haben Millionen gemacht, indem sie richtig drauf gewettet haben, wann der Krieg gegen den Iran ausbricht. Wir haben Leute gehabt, die haben Millionen gemacht, indem sie auf die Gefangennahme von Nicolas Maduro in Venezuela gewettet haben und so weiter und so fort. Das ist also schon sehr, sehr seltsam und eigentlich für mich nicht weiter überraschend, weil ich die Trump-Administration für die korrupteste Administration seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts halte. Das war Howard Tafts Administration. Wir haben solche Korruption in Washington seither nicht gesehen. Deswegen wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn hier Insider-Info an bestimmte Leute gegangen. Wer weiß. Jedenfalls, ob das nun Verrat ist, wie Paul Krugman meint, ist eine andere Sache. Aber es gibt keinen Zweifel, dass hier seltsame Dinge passiert sind, die eigentlich so nicht hätten passieren dürfen.
Aber wer es konkret ist, das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht, auch weil die Verträge in Krypto abgeschlossen worden sind. Es wird sehr schwierig sein, rauszufinden, wer das war. Ich hoffe, dass wenn mal eine andere Administration in Washington dran ist, egal ob es eine republikanische oder demokratische ist, dass diese Vorgänge aufgeklärt werden.
Jetzt wenn wir ein bisschen vorausschauen, wie das könnte weitergehen. Aber das ist nicht ganz einfach, wenn es um Krieg geht, wie der General Mattis aus Erfahrung weiß.
War is fundamentally unpredictable. Fundamentally, that is part of war. So what I'm saying could be completely reversed in 24 hours. But I think it is very unlikely that that regime will fall anytime soon. I think we're going to have to deal with it. So how do you deal with it?
Das ist sehr interessant. Also der General sagt hier, dass der Krieg komplett unvorhersehbar sei, dass wir wissen nicht, wie das weitergehen wird. Das gehört zum Wesen eines Krieges. Aber Mattis rechnet damit, dass das jetzige Regime in Iran in irgendeiner Form an der Macht bleiben wird. Und er sagt noch was Bemerkenswertes. Er sagt, auf der einen Seite gibt es keinen Zweifel, dass die USA ein starkes Land seien mit einem hervorragenden Militär, einem guten Bildungswesen und so weiter und so fort, einer starken Wirtschaft. Aber der alte General sagt klipp und klar, dass es Alliierte braucht. Ohne Alliierte können die USA diesen Krieg nicht erfolgreich beenden, sagt Mattis hier.
But at the same time, if we don't use all of our strengths, and there I would point to allies, without them we're not going to get there.
Ja, aber das mit den Alliierten könnte natürlich schwierig werden nach dem Jahr, weil Donald Trump hat ja im vergangenen Jahr die Alliierten mit Zöllen oder Drohungen gegen Dänemark und NATO wegen Grönland piesackt. Die sind not so amused, was Donald Trump anbetrifft.
Ja, das war ein strategischer Fehler von Trump. Die USA sind, wie Mattis das auch sagte, das mächtigste Land der Welt, insbesondere militärisch. Aber alleine mit Israel kann Donald Trump das Iran-Problem auf Dauer wohl nicht lösen. Vor allen Dingen nicht in der Straße von Hormuz. Und hier rächt sich nun, Christoph, dass Trump und Vance und zu einem geringeren Maße Marco Rubio die europäischen Alliierten eins ums andere Mal vor den Kopf gestoßen haben. Und dass natürlich die Alliierten nicht gefragt wurden über diesen Krieg mit dem Iran. Das war ein Krieg von Donald Trumps Wahl ganz alleine. Und dass die Alliierten dann sagen, nein, wir wollen da nicht mitmachen, als Trump sie aufforderte, mitzumachen und die Straße von Hormuz freizuhalten. Das finde ich nur sehr verständlich.
Ja, aber wäre es nicht auch eine Chance für die Alliierten, den Trump können ein bisschen anzubinden. Also sie könnten ihn in eine gewisse Abhängigkeit bringen, vor Europa zum Beispiel.
Das würde ich sagen, mit einem normalen Präsidenten funktionieren. Mit Donald Trump wird es nicht funktionieren. Aus dem einfachen Grund, dass er, was immer die Alliierten an Gutes für ihn tun würden, er das genauso 4 Wochen später vom Tisch wischen würde und es kleinreden würde, es verniedlichen würde. Das hat er auch gezeigt mit seiner Reaktion über den Einsatz der Alliierten im Afghanistan-Krieg, wo er deren Einsätze also verniedlicht hat. Es ist ungeheuer schwierig für die NATO-Mitglieder, mit diesem Präsidenten ins Reine zu kommen, auch wenn Mark Rutte das dauernd wieder versucht, bis zur Selbstaufgabe. Es ist wirklich, ich finde, es ist fast unmöglich, mit dieser Administration in Washington zu kooperieren. Wer das tut, verbrennt sich unweigerlich die Finger, meiner Ansicht nach.
Einfach der Vollständigkeit halber, der Mark Rutte ist der Generalsekretär von der NATO. Wenn wir jetzt ein bisschen früher schauen, kommt es jetzt zu Verhandlungen in Pakistan, in Islamabad, wie es heisst?
Das hoffen wir. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist es nicht ganz klar, was da läuft. Wir wissen auch nicht, ob die Verhandlungsführer Witkoff und Kushner, denen ich, wie du weißt, Christoph, nicht sehr viel zutraue, schon deshalb, weil sie bis über beide Ohren finanziell verstrickt sind im Nahen Osten und dass beide Immobilienleute sind und keine Diplomaten, sollte man auch nochmal betonen. Ich hoffe, dass die Verhandlungsführung, wenn es denn zu Verhandlungen mit dem Iran in Islamabad kommt, dass die amerikanische Verhandlungsführung nicht von Steve Witkoff und nicht von Jared Kushner gemacht wird, sondern von Marco Rubio, vielleicht auch von J.D. Vance. Die Frage ist allerdings, Christoph, wer wird den Iran vertreten? Und da gibt's also nun interessante Hinweise. Man redet den Parlamentssprecher Mohammed Ghalibaf hoch als den neuen starken Mann in Teheran. Niemand weiß, ob das stimmt. Ich persönlich glaube nicht, dass Ghalibaf die Delcy Rodriguez von Teheran sein wird. Aber die Machtverhältnisse in Teheran sind völlig undurchsichtig, auch eben deshalb, weil ein Großteil der Führung bei den Angriffen getötet worden ist. Wir haben seit seiner Ernennung den neuen obersten Religionsführer Mojaba Khamenei überhaupt nicht gesehen. Wir wissen nicht, in welchem Zustand er ist. Wir wissen auch nicht, wohin eigentlich die Führung in Teheran steuert, ob sie überhaupt eins ist. Und eben, wir wissen nicht, wer als Verhandlungsführer des Iran in Islamabad auftreten wird. Und nun, vor wenigen Minuten, hat also anscheinend Teheran dementiert, dass überhaupt verhandelt wird. Das muss nicht viel bedeuten, weil eben die Verhandlungen insgeheim stattfinden können. Aber wie gesagt, es ist alles sehr nebulös. Wir wissen nicht genau, was sich nun in diesen entscheidenden Stunden vor einer möglichen Verhandlungslösung in Pakistan abspielt.
Die Amerikaner haben ja mit dem Iran vor dem Krieg verhandelt. Man hat dort einen Kompromiss gesucht, angeblich. Unter anderem in Genf. Ist die amerikanische Verhandlungsposition jetzt besser als vor dem Krieg?
Ja, das ist eben das Seltsame, Christoph. Vielleicht ist sie nämlich noch schlechter geworden. Zum einen muss man sagen, dass natürlich von iranischer Seite überhaupt kein Vertrauen mehr da ist. Nach der zweimaligen Aushebelung von Verhandlungen von Seiten der Amerikaner im Sommer 2025 und jetzt auch in Genf. Und natürlich ist es in Teheran auch gehört worden, dass Trump eine bedingungslose Kapitulation gefordert hat. Deswegen ist es völlig unklar, ob die amerikanische Verhandlungsposition trotz der Bombardements besser geworden ist. Das Problem Hormuz und der Ölpreis, die waren in Genf nicht da, jetzt sind sie da. Und wir wissen natürlich auch nicht, inwieweit der Iran bereit ist, auf sein Atomwaffenprogramm wirklich zu verzichten. Aber was klar ist, ist, dass das Regime in Teheran, das mit dem Rücken zur Wand steht, die Hormuz-Waffe in den letzten Wochen sehr erfolgreich eingesetzt hat. Ich würde sagen, insgesamt ist die US-Verhandlungsposition kaum besser, als sie es vor 4 Wochen vor Kriegsbeginn war. Und das ist schon irgendwas, was man wirklich bedenken sollte. Und das zeigt auch, dass der amerikanische General oder Admiral Stanley McChrystal, das ist einer der besten Strategen der amerikanischen Armee in den letzten Jahrzehnten, ein Special Operator, der hat immer wieder vorgewarnt, dass man den Gegner aus 30.000 Fuß Höhe, also aus 10.000 Meter Höhe, zwar bombardieren kann, aber nicht entscheidend besiegen kann. Entscheidend sei, wenn beide Seiten sich auf 1,80 Meter treffen, also auf Augenhöhe. Und das wird sich vielleicht jetzt zeigen bei diesen Verhandlungen, inwieweit das Bombardement das Regime in Teheran wirklich weichgeklopft hat oder ob es stärker noch sich verankert hat jetzt an der Macht, als es vor 4 oder 5 Wochen war.
Du hast die Hormuz-Waffe angesprochen. Das spüren auch die amerikanischen Wählerinnen und Wähler, dass die Waffe wirkt. Und damit auch der Martin Kilian. Martin, wann hast du das letzte Mal dein Auto getankt und was hat das gekostet?
Ja, gute Frage. Vor 2 Tagen und ich habe Premium, also Super tanken müssen für meinen Audi und das hat $4.29 eine Gallone gekostet und noch vor 5 Wochen habe ich an derselben Tankstelle $3.15 gezahlt. Das ist also über $1.10 mehr pro Gallone. Und man muss sich vorstellen, dass eben sehr viele Amerikaner riesige Autos fahren, in deren Tanks also ohne weiteres 100 Liter reingehen, riesige Pickup-Trucks, riesige SUVs. Und da kann natürlich ein Gallonenpreis, der $1 höher ist als vor 4 Wochen, schon ganz schön auf den Geldbeutel durchschlagen.
Eine Gallone ist etwa 4 Liter, oder?
3,7 Liter, Christoph, ja. Mhm.
Damit ist Benzin natürlich noch ein bisschen günstiger als bei uns. Aber auch bei uns ist der Preis gestiegen. Seit Kriegsbeginn ist er an der Tankstelle meines Vertrauens um ca. 25 Rappen in die Höhe gegangen. Aber Martin, ich stelle die Frage fast jede Woche. Wie wirkt sich das denn alles, also insbesondere auch der Benzinpreis, der ja doch markant ist, wie wirkt sich das alles auf den Wahlherbst aus? Oder ist es immer noch zu früh, etwas dazu zu sagen?
Naja, Christoph, du weißt, dass ich bei solchen Prognosen eigentlich sehr vorsichtig bin, aber ich muss jetzt sagen, es zeichnet sich doch eine mögliche Superschlappe von Trumps Partei ab. Wenn man sich Trumps Umfragewerte anguckt, die sind absolut verheerend, also 34% Zustimmung, 36% Zustimmung. Im Moment sieht es so aus, als hätte er nur noch den Kern der MAGA-Bewegung hinter sich, die parteilosen Wähler und natürlich die Demokraten sind nicht auf seiner Seite. Also seine Umfragewerte sind im Keller. Und jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wie das mit dem Krieg weitergeht. Aber es kommt hinzu, dass bei 29 Sonder- und Nachwahlen zu Distrikten in diversen Staatsparlamenten hat die Republikanische Partei nicht einmal gewonnen. Zuletzt ist also, und zwar war das am Dienstag, ist ein Bezirk in Florida fürs Staatsparlament gewählt worden. Und in diesem Bezirk liegt übrigens auch Mar-a-Lago, das Anwesen von Donald Trump. Und diesen Bezirk hat nun auch eine Demokratin geholt, die also anstatt eines Republikaners, der bisher diesen Bezirk in Tallahassee, in der Staatshauptstadt Floridas, vertreten hat, nun wird dieser Bezirk von einer Demokratin vertreten. Und wenn man sich das so anguckt, dann muss man eigentlich sagen, das Repräsentantenhaus dürfte weg sein. Also das werden die Republikaner verlieren. Sie haben ja nur eine hauchdünne Mehrheit im Repräsentantenhaus. Ich glaube, 2 Stimmen im Moment. Aber was ich nun auch erstmals für möglich halte, ist, dass der Senat auch kippen könnte. Das ist zwar weitaus ungewisser als die Lage im Repräsentantenhaus, aber wenn bei den Zwischenwahlen im November neben dem fast sicheren Repräsentantenhaus auch der Senat kippen sollte, dann wird es für Donald Trump extrem eng werden. Das würde also seine Präsidentschaft sehr, sehr stark beeinträchtigen.
Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag. Der Donald Trump hat natürlich auch dürfen wählen, deren Nachwahl in seinem Bezirk da in Florida. Und der Donald Trump hat brieflich gewählt, wie man weiss, obwohl er ja die Briefwahl möchte abschaffen. Zurück zu unserem Thema, dem Krieg im Iran. Natürlich würde vieles dafür sprechen, was du jetzt ausgeführt hast, Martin, dass der Trump den Krieg lieber heute als morgen beendet. Aber wir wissen auch, dass Israel mit der Regierung Netanyahu überhaupt nicht interessiert ist am Kriegsende, an einem möglichen Spaltigen. Und am Montag ist New York Times mit der Recherche gekommen, die besagt, dass der Herrscher von Saudi-Arabien, der Kronprinz Bin Salman, ebenfalls nicht auf ein rasches Kriegsende dränge, im Gegenteil. Wieso ist das so?
Ja, also im Falle Israels ist natürlich ganz klar, das ist eine existenzielle Bedrohung für Israel, falls der Iran jemals Atomwaffen haben sollte. Und die Regierung Netanyahu möchte auf gar keinen Fall diesen Krieg vorzeitig abbrechen. Ich glaube, in Jerusalem und Tel Aviv hofft man immer noch auf einen Regimewechsel im Iran mit einem Israel wesentlich wohlgesonnenen Regime dort. Und was Saudi-Arabien angeht, das finde ich sehr interessant. Ich denke, dass es für Mohammed bin Salman, den Kronprinz und Machthaber in Riad, darauf ankommt, dass er nicht dauernd dieses Problem Iran vor seiner Haustüre hat, falls er tatsächlich der Saudi-Arabien in ein modernes Land umwandeln möchte mit jeder Menge Touristen, mit Hightech, mit Artificial Intelligence, also mit KI und so weiter und so fort. Das geht nur, wenn in Teheran Ruhe herrscht, wenn er nicht dauernd diese Bedrohung hat. Das gilt natürlich auch für die Emirate, für Katar und für Bahrain. Ich weiß jetzt nicht, was die Stimmung in den Emiraten ist, was den Krieg angeht, aber es macht tatsächlich Sinn, dass der saudische Kronprinz diesen Krieg erst dann beenden will, wenn es überhaupt keine Bedrohung mehr von Teheran gibt. Und das heißt auch, dass er wie die Israelis eigentlich am zufriedensten wäre, wenn das Regime fallen würde.
Das heißt, der Trump könnte also doch einen Regime-Change anstreben.
Ja, könnte er, aber das ist natürlich mittlerweile sehr riskant. Wir haben ja gerade über die kommenden Wahlen geredet, wir haben über die Wirtschaftslage geredet, die ist nicht so super. Der Arbeitsmarkt in den USA ist nicht so toll. Trotzdem hat natürlich Trump jetzt die 82. Luftlandedivision, Elite-Division aus Fort Bragg, North Carolina, in Bewegung gesetzt. Also ich glaube, ein Regiment ist auf dem Weg in Nahen Osten. Das sind ungefähr 2000 Soldaten. Außerdem kommen Marines, Ledernacken aus Japan und aus Kalifornien, die ebenfalls Richtung Nahen Osten sich bewegen nun. Aber insgesamt, Christoph, wären das also 5000 Kampftruppen. Das ist nicht viel, was man mit denen machen könnte. Das ist eigentlich nicht genug Soldatenstärke, um die Straße von Hormuz zu besetzen und zu befreien oder um die Insel Kharg zu besetzen. Trotzdem, also diese Kontingente sind nun also in Bewegung gesetzt worden. Die werden also zum Teil erst in 14 Tagen eintreffen. Es ist völlig unklar, was mit diesen Soldaten bezweckt wird, ob das nur eine Rückversicherung ist. Und meiner Ansicht nach ist es nicht möglich, mit den Kräften, die also nun dorthin beordert worden sind, Kriegsentscheidendes zu tun.
Ganz anders sieht das ein anderer pensionierter General. Wir haben vorher den General Mattis gehört. Jetzt hören wir den Keith Kellogg. Der Keith Kellogg ist im Donald Trump sein Spezialgesandter für die Ukraine. In dieser Rolle ist er nicht besonders in Erscheinung getreten. Aber da äußert sich der General Kellogg zum Krieg gegen den Iran, insbesondere zum Einsatz der angesprochenen Bodentruppen.
Yeah, you basically put a stranglehold on their economy. What I mean by that is you actually use ground troops. You know, you basically put troops on the ground like the Romans did. You know, it's the only way you really control territory.
Kellogg sagt hier, man solle den Job jetzt zu Ende führen, das Regime vertreiben, und er rühmt Trump für sein Vorgehen. Das geht, so Kellogg, wenn man dem Regime die Wirtschaft abwürgt, also das Öl. Und der General schlägt hier vor, dass man eben die Insel Hart besetzen sollte. Das ist das größte Offshore-Terminal der Welt. Dort verschifft der Iran sein Öl. Und dann soll, sagt Kellogg weiter, auch die Straße von Hormuz befreit werden. Dafür habe der Präsident die Truppen in die Region geschickt und habe sie schon in der Region. Und das hört sich natürlich auch sehr vernünftig an, nur umsetzbar ist es eine ganz andere Frage.
And maybe that's what you need to do, finish the job. Otherwise, we're going to see this in 5 years, 10 years, 15 years, 20 years down the line, Ed. And I'm tired of fighting these guys and working against these guys. Let's just finish the job once and for all.
Wir haben jetzt zwei Generäle gehört. Zuerst der James Mattis und jetzt der Keith Kellogg. Der Mattis sagt, das Regime bleibe wohl an der Macht und es brauche Alliierte, um den Krieg zu beenden. Und der Kellogg sagt, nein, der Trump soll den Job mit Bodentruppen beenden. Finish the job, sind seine Worte. Martin, wer hat recht?
Also ich würde im Moment mein Geld auf Mattis setzen, nicht auf Kellogg, und zwar aus einer ganz einfachen Erwägung. Dieser Krieg wird auch aus innenpolitischen Gesichtspunkten geführt. Wenn man nun Haag besetzt und wenn man also den Krieg weiter eskaliert, dann dürfte der Ölpreis auf $150 gehen, auch schon allein wegen der iranischen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Ölfelder in Saudi und die Gasfelder in Katar und so weiter und so fort. Und das würde die amerikanische Wirtschaft wohl nicht verkraften, von den Europäern erstmal gar nicht zu reden. Aber es geht hier nur um die amerikanische Wirtschaft. Und das sind eben Risiken und Möglichkeiten, sehr begrenzt für Donald Trump. Und ich denke, dass am Ende er sich kaum auf eine weitere Eskalation einlassen wird. Aber ich weiß es nicht. Ja, wir sind jedenfalls, Christoph, das kann man sagen, jetzt an einer Weggabel, Verhandlungen oder Eskalation. Und das werden die nächsten Tage vielleicht schon sehr schnell zeigen, welcher Weg in dieser Gabel nun genommen wird.
Wie könnte das Ergebnis von Verhandlungen aussehen?
Unter anderem, dass der Iran auf sein Atomprogramm verzichtet, dass die International Atomic Energy Agency in Wien die Inspektion wieder aufnimmt, dass das Uran, das angereicherte Uran, von dem der Iran circa 400 Kilogramm hat, also auf 60% angereichert, dass dieses Iran irgendwie vielleicht sogar außer Land geschafft wird oder dass es strengstens kontrolliert wird international, und dass das Raketenprogramm des Iran stark eingeschränkt wird. Das sind die zwei Knackpunkte zunächst mal. Ich glaube, wenn man sich darauf einigen könnte, dann wäre man schon einen ganzen Schritt weiter, und dann könnte durchaus sein, dass dieser Krieg schon in den nächsten Tagen oder in den nächsten 10 Tagen beendet werden könnte.
Jetzt sagen aber Trump-Kritiker, dass der Präsident nur blöffe, es gäbe gar keine eigentlichen Verhandlungen. Zu den Trump-Kritikern zählt auch der John Brennan. Der John Brennan ist immerhin CIA-Direktor gewesen zur Zeit von Präsident Obama.
He could not acknowledge the truth, even when it is, he's slapped in the face with it repeatedly. And it's clear that, you know, he is flailing right now. He's trying to figure out how he's going to get out of this debacle that he has created. And so he's going to make these claims about negotiations, that the Iranians now are sending signals that they really want to make a deal, and indicates that they're going to make a deal on our terms. I don't think anything close to the truth in that statement.
Das ist ein ganz schöner Takedown von Donald Trump. Also Brennan ist ein scharfer Kritiker von Trump. Er sagt, der Präsident will raus aus dem Debakel, das er selber verschuldet hat. Und deshalb blufft er. Brennan sagt, Brennan glaube Trump kein Wort. Er widerspricht dem, was Trump im Weißen Haus gesagt hat, was wir ganz am Anfang gehört haben, und sagt grundsätzlich, dass es durchaus sein könnte, dass irgendwelche Vorschläge durch Drittländer, also Pakistan, die Türkei oder Ägypten, an die Iraner weitergereicht werden.
They may be talking to people indirectly, and we know that the Turks and the Egyptians are trying to find some way to mediate this problem.
Aber Brennan glaubt nicht, dass ernsthafte Verhandlungen im Gange sind, aber er weiß natürlich auch nicht mehr als ich, obwohl er ehemaliger CIA-Direktor ist.
Ja, aber eben, wenn nicht verhandelt wird, dann heißt das doch, dass man vor einer Eskalation steht.
Das ist richtig. Und dann kommt die Frage eben, was passiert in Karg und was passiert in Hormuz, ja. Aber die Iraner werden natürlich in dem Moment, in dem ganz klar ist, dass es der Krieg weitergeht, wird man die Straße von Hormuz stark verminen. Und die Küste des Iran am Golf ist immerhin 2000 Kilometer lang. Das ist sehr schwierig zu kontrollieren für die amerikanischen Streitkräfte. Und schon jetzt, Christoph, sind 1500 Schiffe blockiert. Das mit den Bodentruppen könnte also sehr aufwendig werden. Es könnte auch schief gehen. Und dann wird es natürlich ganz eng für Donald Trump.
Aber wer ist denn schuld, wenn das passiert?
Ja, also Donald Trump hat bereits begonnen, für den Fall der Fälle den schwarzen Peter weiterzugeben, glaube ich, ja.
And then unfortunately I called Pete, I called General Kane, I called a lot of our great people. We have great people and I said, let's talk. We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran that for 47 years has been just a purveyor of terror and they're very close to having a nuclear weapon. We can keep going and get that 50,000 up to 55 and 60 is no end. Or we can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up. And you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon.
Das ist schon sehr interessant, was Trump hier sagt. Also das war am Montag in Memphis und er sagt also, als man die Beratungen gehabt hat über den Iran, wie das nun weitergehen solle, da war also Pete Hegseth da und der sagte, let's go, also machen wir den Krieg. Ja, Hegseth als Antreiber und natürlich, wenn das völlig in die Hosen gehen würde, wäre Hegseth dann auch, man würde ihn hang out to dry, man würde ihn aus dem Fenster raushängen, erst dann der Sündenbock. Aber meiner Ansicht nach, Christoph, würde das nicht reichen. Trump selber wäre in diesem Fall auch dran. Und wenn das Ganze sehr gut ausgeht, dann würde Trump natürlich sagen, hey, I'm the king, I'm the greatest. Das kennen wir dann, ja. Aber was man jetzt auch schon sagen kann und was man beachten sollte, ist, dass wenn man sich den Krieg jetzt in den letzten 4 Wochen anguckt, ja, dann zeigt sich vor allen Dingen eines, dass es strategisch nicht durchdacht worden ist. Das ist ja auch die Kritik von Mattis und von anderen Generälen, Ex-Generälen, dass dieser Krieg strategisch nicht durchdacht worden ist. Ich hoffe, dass es immer noch gut ausgeht und dann kann Trump sich etwas an den Hut heften. Trotzdem werden Zweifel an Trumps strategischen Denkvermögen bleiben. Wenn das nicht gut ausgeht, dann werden diese Zweifel nur noch weiter anwachsen.
Wie es auch immer ausgeht, das wissen wir noch nicht. Es wird sich weisen. Martin, besten Dank, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von Marcel Stalder. Der Marcel Stalder schreibt, dass der Krieg im Iran, wie übrigens auch um Trump seine Zölle, nicht vom Kongress abgesegnet worden sei. Jetzt möchte Marcel Stalder wissen, wieso denn die Anweisung zum Angriff auf den Iran überhaupt umgesetzt worden sei. Er fragt sich, ob Behörden, respektive in dem Fall Streitkräfte, nicht einfach könnten die Anweisung aus dem Weissen Haus ins Leere laufen lassen und nichts machen. Wieso haben sie mitgezogen? Martin, kannst du das erklären?
Ja, das ist super interessant. Ich glaube, die Frage ist wirklich gut. Es ist, glaube ich, vielen Leuten in Washington so noch nie klar geworden, wie das rechtlich wäre. Ich würde mal sagen, dass natürlich eine Erklärung eines Krieges nur beim Kongress liegt. Aber der Präsident kann diese Emergency Powers, diese Notfallrechte für sich in Anspruch nehmen. Er kann sagen, der Iran steht kurz zuvor, uns anzugreifen, was Trump ja auch gesagt hat. Und deswegen mussten wir völlig übereilt in diesen Krieg ziehen. Das ist seine Rechtfertigung. Aber das ist natürlich rechtlich sehr fragwürdig, auch schon deshalb, weil der Iran auf gar keinen Fall die USA angegriffen hätte. Und deshalb eigentlich gilt, dass dieser Krieg illegal ist, weil er nicht vom Kongress erklärt worden ist. Aber andererseits muss man hierzu sagen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg kein einziger amerikanischer Krieg wirklich vom Kongress erklärt worden ist. Selbst der Irakkrieg, da gab es eine Zustimmung des Kongresses, aber es gab keine Kriegserklärung. Das heißt, die Präsidenten der USA weiten ihre Macht seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges außenpolitisch immer weiter aus. Sie führen Kriege, sie machen Intervention, ohne dass der Kongress dafür überhaupt befragt wird. Und im gegenwärtigen Fall, im Falle des Kriegs mit dem Iran, ist das besonders problematisch, weil nicht mal Anhörungen zu diesem Krieg im Kongress bisher erfolgt sind. Die Anhörungen, die wir hatten, sind alle hinter verschlossenen Türen erfolgt, weil die Republikanische Partei, also die Partei Donald Trumps, keine öffentlichen Anhörungen im Kongress haben möchte. Ich finde das skandalös, aber ich finde generell skandalös, dass hier dauernd Kriege geführt werden, voll vorbei am Kongress, der laut der Verfassung eigentlich das Recht hat, zu bestimmen, wann und wie Krieg geführt wird.
Martin, danke vielmals für die Beantwortung der Frage von Marcel Stalder. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Martin, danke vielmals und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Tschüss nach Zürich, Christoph. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». In einer Woche rede ich mit unserer Korrespondentin in Washington D.C., der Charlotte Walser. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.